das nicht. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich hatte Ohrenrauschen. Ich dachte, jetzt hebt mein Kopf ab oder ich fall um. Also ganz dramatisch. Wirklich dramatisch.
Diagnose Lampenfieber bei Eva Mattes. Sie ist eine der erfahrensten und besten deutschen Schauspielerinnen. Mit 12 stand sie das erste Mal auf der Bühne. Und jetzt mit 71 sind die Minuten kurz vor dem Auftritt immer noch der pure Horror. Wie passt da dazu, dass sie immer noch so brennt für ihren Beruf? Ob auf der Bühne, im Kino oder im Fernsehen, wo so viele sie als Tatortkommissarin Clara Blum gesehen und geliebt haben. Eva Mattes will nämlich nicht aufhören. Sie will noch immer ihre Spielfreude ausleben und höchstens mal ein paar freie Wochen für ihren geliebten Garten in Brandenburg freischaufeln. Weil auch mit den Händen in der Erde ist sie ganz bei sich und ganz glücklich. Eva Mattes, eine tolle Gesprächspartnerin. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Eva Mattes ist mein Gast. Frau Mattes, herzlich willkommen.
Dankeschön. Freue mich sehr, dass ich hier bin.
Man sieht sie, aber der Berg an Taschentüchern wird wahrscheinlich noch wachsen und dann sieht man sie vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Dann hört man sie nur noch. Sie sind erkältet, ja. Ne? Das sagen wir gleich.
Ein Schnupfen hat mich heimgesucht.
Ja, und umso toller, dass Sie es trotzdem hierher geschafft haben und gesagt haben, ich sage nicht ab, das freut mich sehr. Ich
kann jetzt keine Rücksicht nehmen auf so einen Schnupfen.
Genau, aber wenn Sie eine Unterbrechung brauchen oder noch mehr Taschentücher, Nasendusche oder was wir Ihnen anreichen können,
Danke. Bitte
melden. Frau Mattes, Sie sind die Frau, die mit 12 Jahren angefangen hat zu spielen. Damals waren Sie noch ein Mädchen und Sie haben nie mehr aufgehört. Und das hat mich so fasziniert, als ich mich jetzt ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe, weil Sie mal gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich so schön sagen kann wie Sie, aber ich bin geboren worden, um diesen Beruf zu ergreifen. Gab es da irgendwann mal zwischen 12 und jetzt, glaube ich, 71, irgendwann mal Momente des Zweifels, dass das Schicksal da doch falsch geplant hat mit Ihnen?
Nie. Niemals. Also der Beruf beglückt mich immer noch genauso wie früher. Und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich so tolle Sachen arbeiten darf und auch so viel arbeiten darf. Ja. Also manchmal denke ich, mein Gott, das ist wirklich zu viel, aber die Sachen machen mir Spaß. Und ich mache ja auch nur die Sachen, die ich machen will.
Das können Sie?
Ja, das kann ich.
Ja.
Und es ist trotzdem so viel, dass ich manchmal denke, also du musst jetzt auch mal Sachen absagen, die dir Spaß machen und trotzdem musst du ein bisschen Rücksicht auf dich auch noch nehmen, dass da auch noch irgendwas anderes nicht ganz so zu kurz kommt.
Wir sprechen natürlich über das, was Sie jetzt gerade auch ganz aktuell machen. Wir sehen Sie natürlich immer wieder als Eva Lorenz in der sehr schönen ZDF-Serie Lena Lorenz. Sie sind da die Mama und halten den Laden so ein bisschen zusammen auf dem Lorenzhof.
Da kommen jetzt auch bald wieder neue Folgen.
Ja.
Ende April, glaube ich, oder Mitte, Ende April.
Wie vielte Staffel ist das? Das ist ja unglaublich.
Wir machen das jetzt seit 12 Jahren.
Ja. Und da haben Sie, also es wirkt immer so, als würde Sie Ihnen große Freude machen. Ist die auch im Hintergrund da, diese Freude?
Doch, ja. Nein, sonst wäre ich da schon weg. Aber das macht, wir sind mittlerweile tatsächlich so zusammengewachsen.
Ja.
Also die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen und auch die Regie, die immer wieder dann doch relativ die gleichen bleiben. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist so, es ist familiär, es ist in einer wunderschönen Umgebung.
Ja.
Ja, ich stehe da manchmal auf dem Hof und schaue dann auf den, vor mir ist der Watzmann und hinter mir der Untersberg. Und ich denke mir, mein Gott, was für ein Arbeitsplatz.
Ja, das ist natürlich wunderschön. Aber Sie haben dort keine Wohnung oder so, Sie wohnen im Hotel, ne?
Ich wohne im Hotel, aber auch das ist sehr schön, weil es ist so ein bisschen auf dem Berg und so, auch so ein Familienbetrieb, ganz wunderschön.
Sie haben ja gesagt, dass dieses Team, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, dass das so familiär ist, dass das auch zusammensteht, wenn es mal Krisen gibt, also auch persönliche Krisen und dass das also schon offensichtlich etwas tiefer geht, als jetzt nur eine reine Arbeits- oder kollegiale Beziehung.
Wir stehen unglaublich zusammen. Also ich hatte auch eine Krise in den letzten Jahren und die haben mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Also da gibt es dann halt tiefe Gespräche, sowieso fängt die Maske, ist ja so ein Ort von Intimität und wo man eigentlich alles sagen kann. Es bleibt in der Maske, das bleibt da, also in dem Raum und bei den Menschen, die da sind. Da kann man sich wirklich drauf verlassen. Vor allem in so einer Produktion, die so lange geht.
Ja.
Und aber auch andere, da gab es Todesfälle oder so. Dann haben wir Drehtage getauscht, dann haben wir kleine Briefe geschrieben und sind halt auch immer irgendwie, wenn jemand ein Problem hat oder getröstet werden muss, da stehen wir alle zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Jetzt habe ich Ihnen gerade, und zwar völlig zu Recht, gesagt, dass man Ihnen Ihre Erkältung nicht ansieht. Ja, man hört es vielleicht ein bisschen, aber nee, und da wollte ich jetzt gerade fragen, sieht man Ihnen Krise an? Also haben die Kolleginnen und Kollegen, das ist die Frage, dort gemerkt, oh, mit Eva ist irgendwas? Oder sind Sie da auch so, dass man eigentlich sagt, nö, ist wie immer? Und erst wenn Sie dann sich sozusagen öffnen, dann kriegt man es mit.
Ja, ich glaube, durch das Öffnen.
Ja.
Und das kann ich gar nicht anders, weil der Raum ist so, der hat so eine große Intimität. Und also nicht nur der Raum natürlich, sondern ich meine, wenn ich Judith Hirsch dann treffe, dann fließt mein Herz eben gleich über, ist ja klar.
Und sie spielt auch Lena Lorenz,
genau,
ne? Genau.
Und sie spielt meine Tochter und die Hauptrolle. Und dann ergibt sich das von alleine und dann sieht die das auch gleich. Und so sagt sie, Eva, was ist los? Erzähl und so. Und umgekehrt genauso.
Ich weiß, dass Sie, also quasi Ihre Filmtochter oder Serientochter, Ihren unermüdlichen Spieltrieb so schätzt. Und auch dieses, ich glaube, sie hat auch mal gesagt, so eine gewisse Kindlichkeit. Aber das ist natürlich ganz positiv gemeint.
Warst du schon mal hier?
Nein, sie war noch nicht hier. Aber ich habe eben natürlich ein bisschen geguckt, was sagen die Kolleginnen denn über Eva Mattes. Und dieser Spieltrieb, der ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, von 12 bis jetzt, offensichtlich ist der immer noch da.
Ja, der ist da. Der ist ungebrochen. Und wird stärker natürlich, wenn ich Partner und Partnerinnen habe, die das auch mitmachen können zum Beispiel. Also wir improvisieren da auch ganz viel und machen halt Späße und die Regie lässt sich drauf ein. Das ist einfach, mein Spieltrieb ist enorm, das muss ich schon sagen. Und auch dieses, wie Sie es genannt haben, Kindlichkeit, das ist eine Art von Naivität, die ich mir behalten habe oder erhalten habe, die auch, das ist auch eine Art von Kraft.
Können Sie das beschreiben, wo Sie die spüren, diese Naivität? Wenn Sie auf die Bühne gehen oder
ich glaube, es ist sowas wie eine ständige Offenheit. Also offen sein für Begegnungen, offen sein für das Spiel der anderen, für was kommt aus dem Zuschauerraum, was kommt von dem vom Gegenüber, so und auch eine Naivität einem Text gegenüber, also einfach so. Ich weiß, vielleicht ist Naivität das ganz falsche Wort.
Eventuell, weil Naivität ist eher so ein bisschen negativ besetzt.
Für mich nicht, aber vielleicht stimmt es gar nicht. Ich würde eher sagen, eine große Offenheit, auch einem Abenteuer gegenüber. Ja, Abenteuer im Sinne von, ich weiß überhaupt nicht, wohin dieses Projekt mich führen wird, aber ich will es machen, weil es mich interessiert, weil die Menschen mich, also ich arbeite jetzt in der dritten Produktion im Theater an der Ruhr in Mülheim mit Roberto Cioli, der am 1. April 92 Jahre alt wird und ein Theatermeister ist. Und endlich haben wir uns gefunden, kann ich nur sagen. Und als wir die erste Produktion gemacht haben, Ess wie Schädel, Texte von Navid Kermani, haben Roberto Cioli und ich zusammen auf die Bühne gebracht. Da habe ich auch gedacht, na gut, dann werden wir halt vielleicht mal grandios scheitern, warum denn nicht, ja? Also und das ist einfach schön, das macht mir Spaß. Ich will immer wieder noch weiterkommen, was anderes entdecken, mich selber herausfordern.
Und wäre dann das Gegenteil von dem, was Sie da leben und zum Glück sich bewahrt haben, wäre das dann zu viel Routine? Zu viel auch auf Sicherheit gegangen. Ich meine, solche Kollegen oder Kolleginnen werden Sie ja auch manchmal antreffen, denen das fehlt. Können Sie sagen, okay, das ist deren Weg? Oder ist es für Sie störend?
Das ist deren Weg. Ja. Jeder hat seinen Weg. Also jeder hat auch eine andere Spielart. Jeder Schauspieler geht anders an eine Rolle heran. Wenn einer mehr Sicherheit braucht, ja, dann ist das eben so.
Ja.
Das würde ich nicht verurteilen.
Aber können Sie mit so jemand vielleicht nicht so funkeln, also im Zusammenspiel?
Ach, das kommt drauf an. Weiß ich nicht.
Ja?
Warum nicht?
Und wenn wir nochmal auf Spurensuche gehen, wo dieser Spieltrieb so seinen Anfang genommen hat. Ihre Mutter war ja auch eine großartige Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin. Und Sie hatten dann zu Hause diesen Künstler Rinnenhaushalt mit rauschenden Festen und da kamen ganz exzentrische Persönlichkeiten und sie haben das alles mitbekommen und durften, glaube ich, auch, war das tatsächlich so, dass sie da so richtig mitfeiern durften?
Ja, meine Mutter hat mich nachts geweckt manchmal dann so und dann lag ich da so auf dem Sofa so halb müde und verschlafen und das hat, glaube ich, das ausgemacht, dass das so was Heimeliges hatte. Ich sage immer heimelig dazu, weil ja so dieses Raunen der Stimmen und die Musik meiner Mutter, die haben dann immer ihre Platten aufgelegt und dann die Fotos von ihr gezeigt und das hat mich alles so angeheimelt. Das fand ich so vertraulich und irgendwie fühlte ich mich da so geborgen.
Ja.
Und das habe ich mit dem Beruf in Verbindung gebracht.
Ich finde heimelig ein unheimlich schönes Wort übrigens.
Heimelig.
Und ich kann mir vorstellen, wenn man da, als Kind kennt man das noch, wenn das dann plötzlich so ein Klangbrei wird, der einen aber so ganz schön umschmeichelt irgendwie.
Genau.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Was ich mir natürlich nicht gut vorstellen kann, ist, dass man sein Kind nachts weckt, um zu sagen, guck mal, was wir hier alles Tolles haben. Vom Alkohol bis zum was weiß ich was. Dann, ich stelle mir sowas dann natürlich gleich sehr uferlos vor.
Ja, nee, meine Mutter war in der Hinsicht einfach lustig und tolerant. Ja. Und wir haben auch abends bis um 10, solange es hell wurde, im Sommer draußen Federball gespielt mit meiner Mutter, während andere Kinder um 8 ins Bett mussten.
Ja.
Da war meine Mutter war da einfach nicht so.
Mhm.
Es war halt ein Künstlerhaushalt.
Ja. Und Sie haben das dann, also diesen Beruf eben mit diesem heimeligen Gefühl verbunden.
Ja.
Und dann war ganz schnell klar für Sie, Da will ich auch hin.
Da will ich auch hin.
Ja.
Da will ich unbedingt hin. Ja.
Und Sie haben das dann...
Es hat sich einfach so ergeben dann.
Ja. Da gab es doch eine Szene, wenn ich das richtig weiß. Ihre Mutter hat in München Theater gespielt.
Ja.
Und Sie sind mit mal und haben da den Schauspieldirektor oder sowas gesprochen.
Genau, der hat mich gefragt, was willst du denn mal werden, wie man halt so kleine Mädchen dann fragt.
Ja.
Und ich sagte, Schauspielerin mit meinem Sprachfehler, den ich damals noch hatte. Naja, und ein halbes Jahr später rief der an, weil er sich erinnerte daran und weil die ein 6-jähriges Mädchen suchten.
Ja.
Für ein Stück Dr. Metheo Pretorius. Karl-Heinz Schroth spielte die Hauptrolle und machte Regie. Und da bin ich dann hin und habe dann vorgesprochen und bin ein bisschen hin und her gegangen und auf ihm auf dem Schoß gesessen und hat gesagt, die nehme ich. Ich war schon 12, aber ich habe halt auf 6 gemacht, auf 6-jährig. Und das hat funktioniert.
Und erinnern Sie sich noch an Ihre erste Vorstellung? Das erste Mal daraus?
Ja,
der Vorhang geht auf und
Sie stehen da? Der Vorhang geht auf und ich sage nichts. Ich sage nichts, weil ich warte auf den Inspizienten, der bei der Probe immer gesagt hat, Vorhang, Licht.
Ja.
Und darauf habe ich gewartet.
Ja.
Also der Vorhang ging auf, das Licht war an.
Da hat
keiner hat was gesagt. Und dann fingen die Leute im Zuschauerraum so ein bisschen an zu flüstern und wispern und tralala. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der nichts sagt, fange ich jetzt einfach mal an. Ja, das war aber völlig in Ordnung, denke ich mal.
Und eine 12-Jährige kann man schon auch nach Lampenfieber fragen, dass das ein großer Moment war?
Ja, es war sicher ein großer Moment, aber Lampenfieber hatte ich noch nicht. Es war einfach schön und auch aufregend, aber spielerisch.
Ja, Sie haben jetzt gerade das Wort noch in dem Satz verpackt, das heißt, das Lampenfieber kam.
Ja, ich habe kräftiges Lampenfieber.
Ja. Präsenz?
Ja,
Sie haben es immer noch?
Ja, na und wie?
Ehrlich?
Ja,
ganz schön. Da hätte ich jetzt gesagt, Frau Mattes kommt raus und macht was so. Also
nee, man merkt es mir nicht an, zum Glück. Also ich bin die Ruhe selbst nach außen, aber drinnen ist, glaubt man nicht.
Warum tut man sich das dann an, wenn
das
man...
Das frage ich mich auch.
Weil Lampenfieber ist was Schreckliches, muss man sagen.
Das ist echt
scharfkantig.
Ich sterbe.
Ja.
Also jetzt gerade in der letzten Produktion, und das spiele ich auch gerade in Mülheim, Ein Abend über Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Da spiele ich die böse Schwester von Friedrich Nietzsche, Elisabeth. Und da sitzen wir, 6 Schauspieler, auf Stühlen in Front
vom Publikum
und sprechen erstmal 40 Minuten lang einen biografischen Text, abwechselnd. Also das ist nicht Nietzsche-Text, sondern das hat die Dramaturgin geschrieben. Also da musste ich erstmal eine ganze Menge auswendig lernen, klar, die anderen auch. Aber ich saß da zunehmend, je näher die Premiere kam, saß ich da und dachte, ich pack das nicht. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich hatte Ohrenrauschen, ich dachte, jetzt hebt mein Kopf ab oder ich fall um Und was passiert mit mir, ja? Und also ganz dramatisch, wirklich dramatisch. Ich hatte dann überlegt, ob ich mir tatsächlich doch zur Sicherheit das Textbuch irgendwo hinlege. Aber ich habe eigentlich nie Probleme mit Text gehabt oder so. Und je näher es bei der Generalprobe habe ich es geschafft. Da habe ich mir, weil ich habe gedacht, es muss doch irgendeinen Trick geben, dass das aufhört. Also dieser Zustand, in dem ich mich befinde, den ich gar nicht beschreiben kann. Also wirklich von der war besorgniserregend.
Ja? Aber wir sprechen jetzt nicht von der jungen Eva Matte,
sondern von jetzt. Vor 14 Tagen war das.
Das ist ja unglaublich.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich meditiere jetzt einfach. Und dann bin ich da gesessen, also weil wir sitzen da auch lange, wir schauen ins Publikum und die anderen sprechen und irgendwann komme ich dann wieder dran und ich habe dann den ganzen Schlusspart und dann habe ich, während ich ins Publikum schaue, einfach mich hier auf die Nasenwurzel konzentriert, wie man das macht
bei der Meditation.
Okay. Und habe gemerkt, ja verdammt, das ist es.
Aber Sie sind trotzdem noch online geblieben. Also wie? Sie waren schon, Sie müssen ja aufpassen, wann Sie wieder dran sind.
Und wie?
Ja, klar.
Ja. Also mit offenen Augen, aber ich habe mich einfach auf die Nasenwurzel konzentriert.
Ist das der Trick, wenn man sich in das einen Zustand mir, der Ruhe bringen möchte?
Ja. Ist mir dann ad hoc eingefallen, das habe ich noch nie auf der Bühne ausprobiert, weil ich so in der Form nicht musste. Weil eigentlich komme ich auf die Bühne und fange an zu reden.
Ja.
Aber da ist es halt anders und das hat funktioniert.
Und ich versuche das ein bisschen zu ergründen. Was hat Sie da so gestresst, eben, dass Sie so lange nicht aktiv werden konnten? Ich nehme an, ein Stück, wo Sie tatsächlich rausgehen und es geht gleich los, dann gerät dieses Lampenfieber in den Hintergrund, da ist es wahrscheinlich weg.
Das hat auch was damit zu tun, dass wir da ja nicht miteinander spielen, sondern aufs Publikum zusprechen. Ja? Und das ist halt so. Das bin ich nicht gewöhnt.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass ich das jetzt besonders liebe. Aber die Herausforderung liebe ich natürlich schon. Und das dann auch irgendwie zu handeln und damit fertig zu werden. Und im letzten Moment ist mir ja auch der richtige Trick eingefallen.
Wahnsinn. Aber das klingt unheimlich. Das klingt so, dass ich das, glaube ich, nicht allzu oft bräuchte. Also wenn es so existenzielle Formen gibt. Aber
ja,
das
hat auch was.
Ja, wenn man es dann geschafft hat, ist natürlich immer ein großes Gefühl. Ja. Dann gibt es doch diesen alten Spruch, den Sie so mochten, der, glaube ich, sogar an Ihrem Spiegel oder irgendwas. Angst ist Mut.
Mut ist Angst.
Mut ist Angst, natürlich, habe ich Mut jetzt falsch schon gesagt.
Hat Omiana Falacci geschrieben.
Ja. Und das heißt auch hier, also der Mut besteht quasi darin, dass man sich der Angst stellt und dass man durch diese hässlichen Momente geht.
Genau. Und dass man da durchgeht und es überwindet.
Ja. Okay. Also ich hätte jetzt ich hätte nie gedacht, dass Sie noch Lampenfieber haben. Ein Kribbeln. Aber nicht dieses.
Ich habe richtig Lampenfieber.
Dieses böse Gefühl. Ja.
Nee,
das ist natürlich heftig. Wow. Hat Ihre Mutter es begrüßt, dass Sie auch Schauspielerin werden wollten? Oder hat sie gewarnt auch vielleicht, weil irgendwie es doch auch unangenehme?
Nein. Ich glaube, die war beruhigt.
Ja?
Ja. Ich glaube, die war beruhigt. Die wusste, die hat sich gedacht, die weiß, was sie will.
Ja.
Und wenn sie das so ganz klar will, na, dann soll sie das dann mal los.
Ist ja toll.
Ja.
Hat sie Ihnen auch aktiv geholfen, dass man gesagt hat, also sie konnte ja ihre Prominenz vielleicht auch einsetzen am Anfang oder
nein,
war das gar nicht nötig?
Nein, eigentlich nicht wirklich. Sie hatte mich mal, ich war mal mit ihr in einer Disco, wo Fassbinder plötzlich auch auftrat, also kam.
Ja.
Und dann, und ich tanzte gerade und sah, wie meine Mutter plötzlich mit Fassbinder redet und sie dann immer auf mich zeigt und das war mir natürlich höchst unangenehm.
Das ist peinlich, ja.
So, und dann bin ich aber, bin ich natürlich dann auch auf die zugegangen und hat ganz wunderbar reagiert. Ich hatte so das Gefühl, dass er meine Mutter versteht in ihrem Stolz, aber auch mich versteht in meiner Scham. Er hat mich dann noch eingeladen, weiter mitzugehen, irgendwie in andere Etablissements und meine Mutter hätte mich auch gehen lassen. Ich war 15, aber ich habe gesagt, nein, ich will arbeiten mit denen und nicht feiern oder ich meine auch, aber später.
Ja.
Und ich hatte ja Fassbinder schon auf dem Schirm sozusagen.
Inwiefern?
Ja, ich habe mir ganz viel gewünscht immer. Ich habe mir das einfach heiß und innig gewünscht, mit ihm zu arbeiten.
Und, als 14, 15-jähriges Mädchen.
Ja, ich habe mir die Filme angeschaut, ich bin ja ganz viel ins Kino gegangen und das war mein Ziel eigentlich. Und ich habe es ja dann auch erreicht.
Oh ja.
Ich hatte ja diesen Film mit, den hatte Michael Verhoeven gedreht, Okay.
Mhm. Großer Skandalfilm, ne? Bei der Berlinale damals.
Politischer Skandal,
ja.
Weil es ging um den Vietnamkrieg und damals war noch Vietnamkrieg und der hat die Berlinale zum Platzen gebracht. Und auf dieser Berlinale war auch Rainer Werner Fassbinder.
Mhm.
Also der kannte mich schon.
Okay, ja.
Und ein halbes Jahr später rief er an und dann machten wir Wildwechsel und so weiter.
Mhm. Aber Sie haben sich das quasi erträumt?
Ja.
Immer wieder?
Immer wieder.
Und waren Sie sicher, irgendwann, wenn das Telefon klingelt, dann ist es der?
Ja. Das heißt, sicher war ich nicht, aber, aber ich habe damit durchaus, ich habe immer wieder erfahren, dass es funktioniert hat. Ob das jetzt stimmt und es ohne meine Träume auch funktioniert hätte, kann ich natürlich nicht überprüfen.
Ja. Hat das vielleicht jetzt die Lebenserfahrung gezeigt, dass Sie, kamen Sie immer mal wieder in so Situationen, dass Sie gesagt haben, ich bin bereit und ich wünsche mir es und dann ist das Universum gut zu mir, oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Sind Sie ein esoterischer Mensch oder?
Nicht so sehr, aber ein bisschen vielleicht manchmal, je nachdem, wenn ich es gerade brauche.
Ja, genau, wenn es gerade passt. Aber Sie haben so eine interessante Kindheit, also wenn Sie sowas erzählen und dann auf der anderen Seite keinen Schulabschluss, keine Schauspielschule.
Nein.
Waren Sie ein Wunderkind?
Nein. Nein, aber begabt war ich schon.
Ja.
Das darf ich, glaube ich, einfach sagen
für mich
selber. Ich war begabt, das kann man ja nachprüfen, das sieht man.
Ja.
Also wenn man sich okay anschaut, dann sieht man das. Dann gucke ich mich an, ich war, wie gesagt, 15 und frage mich, oh, wie habe ich das gemacht?
Ja?
Ja.
Und wenn Sie es jetzt anschauen, dann wirklich mit Wohlwollen und dann können Sie es anschauen,
ja,
weil manchmal guckt man ja Frühwerke oder hört sich Frühwerke von sich an und denkt, oh, wow, jo.
Nein, ich war ja eigentlich ein halbes Kind.
Mhm.
Nein, ich kann es gut anschauen.
Ja.
Und es gab auch Produzenten bei der letzten Filmaufführung, die mich genau das gefragt haben, wie hast du das gemacht?
Mhm.
Und ich sage, ja, das frage ich mich auch. Aber es hat auch damit zu tun, dass, also es hat mit so einer Ursprünglichkeit zu tun oder Naivität, mich ganz einzulassen auf die anderen und auf das, was auf das Spiel.
Ja.
Und auch, dass die Kamera immer im richtigen Moment da ist.
Mhm.
Ja, das war eine Handkamera von Igor Luther. Und der war immer da im richtigen Moment und hat das erfasst.
Mhm. War es denn dann, ich bin Laie, aber ich darf ja alles fragen zum Glück, war es denn gut, dass Sie keine Schauspielschulausbildung hatten für solche Filme und für solche Regisseure,
die wollten,
was nicht irgendwie angelernt und 100-mal eingeprobt?
Ich bin ja mit 17 ans Schauspielhaus in Hamburg gekommen.
Mhm.
Das größte deutschsprachige Theater, also im deutschsprachigen Raum. Und mit einem Stück von Kreutz, Stallerhof. Und und da war Ivan Nagel Intendant damals und hat gesagt, er möchte, dass ich bleibe und er will mir alles zu spielen geben, was man spielen kann.
Mhm.
So, und dann ohne Schauspielschule, dann habe ich irgendwann die Jungfrau von Orléans gespielt. Da habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann und lass uns doch bitte eine Probe machen.
Mhm.
Wilfried Minks war das damals, Regie und Bühne. Und dann haben wir eine Stunde geprobt auf der Probebühne. Ich hatte den Monolog gelernt, den ersten, und alle haben gesagt, das machen wir.
Mhm.
Und ich dann auch.
Ja.
Also weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dabei hatte ich damals noch meinen Sprachfehler. Ich konnte noch nicht richtig atmen und alles. Aber diese Ursprünglichkeit war da, diese Naivität, diese unbedingte Spielfreude.
Ja. Sie haben aber auch mal gesagt in einem Interview, dass diese Zeit in Hamburg, als Sie da mit 17 hin sind, eine ganz schwierige Zeit war, dass Sie da Depressionen hatten, dass Sie unglaublich viel aushalten mussten.
Ja, ich musste viel aushalten.
So hört sich jetzt ja erstmal nach so einem fröhlichen Durchmarsch an. So, hallo, hier bin ich, mache ich so.
Ja, ja, genau, stimmt.
Was war die Schattenseite? Was hat Sie da so erwischt dann?
Das war, dass ich auf einmal, ich wollte ja unbedingt alleine dahin gehen.
Ja.
Mit 17 und ich hatte so eine komische kleine Wohnung, die war scheußlich und dunkel und da habe ich erstmal irgendwie ein paar Stunden geputzt, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss mich da irgendwie so reinleben.
Ja.
Und dann war ich so schon sehr allein, muss ich sagen. Ich war einfach ganz allein. Ich hatte nur diese Arbeit. Nancy Fuchs, die meine Mutter spielte, hat sich dann ab und zu um mich gekümmert. Wir haben dann sonntags Ausflüge gemacht, aber ansonsten war ich alleine.
Mhm.
Und dann immer nach der Probe irgendwie dann in dieser komischen Wohnung. Ich kannte niemanden, ich bin nicht weggegangen. Das war irgendwie nicht schön. Dann war ich tatsächlich auch depressiv.
Ja.
und habe auch noch mehr gegessen. Der Regisseur sagte, ich muss abnehmen, ich muss ganz dünn werden, weil ich ja 3 Minuten nackt auf der Bühne stand in dieser Rolle. Das war so vorgesehen, auch von Krötz und so. Und ich instinktiv wusste ich, es ist völlig falsch.
Ja.
Wenn ich jetzt ganz dünn wäre, völlig falsch.
Mhm.
Quatsch. Falsch. Aber das war mir nicht so, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hätte, aber ich habe es irgendwie gespürt.
Aber dieses Essen war eher aus psychischer Not
ja.
und nicht, weil sie das torpedieren wollten.
Nee, das war, weil ich das brauchte.
Ja.
So als,
Panzer.
Als Panzer
so
und als Heimeligersatz.
Das Wort lag mir gerade deshalb auf der Zunge, weil diese Heimeligkeit, die sie da empfunden haben in dieser Künstlerfamilie, Welt damals, da also gar nicht.
Nein.
Jetzt waren sie da quasi angekommen
ja.
und dann war es alles andere als heimelig.
Genau, stimmt.
Ja.
Ja.
Was hat Ihnen da dann geholfen? Waren es die wachsenden Beziehungen, die da dann entstanden sind oder war es der Erfolg? Was hat Sie da dann...
Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Ich bin aber, also wie war das, Stallerhof hatte ja Premiere kurz vor der Sommerpause. Dann war Sommerpause, habe ich einen Fernsehfilm gedreht.
Mhm.
Da ging es mir auch ganz schlecht. Da hatte ich schwerste Migräne. Ich habe ja Migräne gehabt, ganz schlimm zu der Zeit. Und also es war auch irgendwie gar nicht besonders schön, aber es hatte auch schöne Momente.
Ja.
Und dann kam ich zurück und dann kam ich in eine Wohngemeinschaft.
Mhm. Ah, okay.
Und da wurde ich aufgefangen.
Mhm.
Und zwar von Irmgard Schleyer, die, mit der ich dann später, also wir waren jetzt über 50 Jahre befreundet.
Mhm.
Sie ist vor 1,5 Jahren gestorben. Ist 10 Jahre älter als ich.
Mhm.
gewesen, aber wir waren, die war Pianistin und Musikerin und Soziologin und Theater besessen und wollte eigentlich Dirigentin werden, durfte es damals noch nicht,
mhm.
Frauen durften noch nicht dirigieren und wir haben dann in den frühen 80ern angefangen, hat sie angefangen Liederabende für mich zu konzipieren. Und jetzt komme ich auf Mascha Kaleko,
ja,
weil
bitte.
In diesen Liederabenden, in denen es fast eigentlich immer um Emigration ging, um
ja.
Verlust von Heimat, Verlust von Heimeligkeit,
ja.
Heimat, Sehnsucht nach Zuhause, Wiederkehr, Abschied nehmen, da habe ich schon sehr, sehr viele Texte von Mascha Kaleko gesprochen.
Mhm.
Und jetzt hat Etta Scollo, diese wunderbare von mir...
Also fantastische Musikerin, Sängerin.
Sizilianische ja. Musikerin, Sängerin
ja.
Und Musikerin hat Mascha Kaleko vertont.
Mhm. Sie ist, glaube ich, vor 50 Jahren gestorben, Mascha
ja, genau.
Kaleko.
Genau.
Also der Anlass
ist das 50-Jährige,
sozusagen.
Genau.
Ja. Großartige Lyrikerin. Ich weiß nicht, was Mascha Kaleko uns heute sagt. Aber wenn man zu Ihnen kommt, wird man's erfahren. Was ist denn
ja.
das Aktuelle? Oder das, was wir auf jeden Fall von ihr mitnehmen sollten?
Das Aktuelle, was also für mich in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen auf der Flucht sind
ja.
und es so viele Kriege gibt, ist das Aktuelle halt leider auch immer noch diese wunderbaren Gedichte, die sie geschrieben hat aus dem Exil von New York. Aus New York, sie war 20 Jahre in New York. Und hat über ihre Heimat geschrieben.
Mhm.
Und die sind so schön, diese Gedichte. Aber diese anderen Sachen, die so, das sind Gedichte, die haben eine Leichtigkeit.
Mhm.
Das hat nichts zu tun mit, also weiß ich nicht, wenn man in der Schule, glaube ich, Gedichte lernt oder so, dann denkt man, oh Gott, jetzt muss ich da so einen Schiller lernen.
Ja.
Ne? Nein, damit hat es nichts zu tun.
Mhm.
Die hat eine unfassbare Leichtigkeit. Die Großstadtgedichte sozusagen, Berlin und so über den Alltag und über Liebesleid und über Sehnsucht. Ganz viel Sehnsucht ist da drin, ja.
Mhm.
Aber auch eben in trotzdem immer hat sie so eine, sie hat eine Tiefe und eine Schwere und gleichzeitig eine Leichtigkeit.
Mhm.
Und es liest sich auch leicht.
Ja, das heißt, all das bringen sie auch auf die Bühne. Also es ist eben nicht kein schwerer
Nein,
Abend
überhaupt nicht.
So.
Die Vertonungen von Etta Scollo sind
ja.
fantastisch
mhm.
und auch lustig. Und sie hat zwei ganz tolle Musikerinnen noch dabei. Cello und ich glaube, es ist Klarinette, aber es ist so ein ganz langes Ding. Also das ist großartig,
ja.
ganz großartig. Und ich darf auch ein bisschen mitsingen. Ich singe auch auf der Platte von ihr
ja.
mit. Und ansonsten spreche ich halt viele Gedichte und machen das so zusammen. Das ist so sehr schön und sehr heiter und tief, aber ja, auch.
Wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen, ob Sie mitsingen. Sie sind eine tolle Sängerin und haben, glaube ich, auch immer Lieder im Kopf, wenn Sie irgendwo so mit sich alleine sind.
Ja.
Also Sie singen auch.
Singe auch, ja.
Und sind jetzt, wie lange machen Sie das? Wie lange geht quasi die Tour, kann man das sagen? Oder
ich glaube, wir haben 10 oder 12 Konzerte jetzt. Wir fangen ja in Stuttgart tatsächlich an, Ende des Monats. Und dann sind wir in Bochum, in Leipzig, in Berlin, in Potsdam, Düsseldorf,
also,
Frankfurt.
Einmal quer.
Ja,
super.
Genau.
Also auf Ihrer Homepage ist das alles sehr schön aufgereiht. Da kann man sich alles raussuchen. Aber weil Sie gerade so, es war schön, wie Sie es gesagt haben, so das Schwere, das Existenzielle, aber auch das Leichte, das Lustige. Das hat fast so ein bisschen geklungen, als würden Sie über Ihre Karriere sprechen, über Ihre, weil jetzt haben wir natürlich diese großartigen Theaterstücke, die Filme, die damals natürlich künstlerisch von höchstem Wert waren. Dann haben wir aber auch Lena Lorenz, das ist aber wirklich im besten Sinne.
Ja.
Und gute Unterhaltung. Und
ich kann durch alle Genres durchgehen.
Ja, genau. Haben Sie, oder die Tatort-Kommissarin, als ich gesagt habe, Eva Mattes, da haben halt immer noch 80% gesagt, Clara Blum.
Ja, ja, genau.
Bleibt eben sehr stark. Also das ist schon eine Reise gewesen. Haben Sie sich erst ein bisschen damit anfreunden müssen, dann auch nur Unterhaltung zu machen? Oder war Ihnen das von vornherein wurscht?
Also nur Unterhaltung stimmt ja nicht, weil ich noch auch Theater spiele.
Nicht nur Unterhaltung, sondern dass man sagt, ein Format wie jetzt Lena Lorenz ist quasi nur Unterhaltung. Nicht in der Vielfalt sind sie natürlich sondern so ein reines Unterhaltungsformat.
Ja, damit habe ich eigentlich kein Problem.
Ja. Nee. Mal gehabt?
Ne? Also bevor ich den Tatort angefangen habe, habe ich das mir schon genau überlegt, weil ich ja noch aus einer Zeit komme, 70er Jahre, also Rainer Werner Fassbinder und so weiter, obwohl er derjenige war, der sich am schnellsten geöffnet hat, auch dem Fernsehen gegenüber. Damals war Fernsehen sozusagen in der Filmbranche verpönt. Also wer Fernsehen machte, der kam nicht so leicht auf die Kinoleinwand. Und da ich die Kinoleinwand ehrlich gesagt immer noch sehr liebe, also damals, das war schon für mich eine Überlegung wert. Aber das andere, die Neugier auf das andere Genre und auf eine Kommissarin und wie geht das eigentlich und so, das hat mich dann doch mehr interessiert.
Das ist total spannend, weil früher zu dieser Zeit war ja eigentlich eine Tatortkommissarin, das war der Ritterschlag fürs Fernsehen, also für Schauspieler, die sagen, bei Ihnen war es also erst so ein, Sie mussten sich da erst so ein bisschen ranpirschen.
Ja, das hatte auch damit zu tun, dass mir natürlich klar war, wenn ich jetzt so eine serielle Rolle annehme, dass ich dann auch sehr bekannt werde.
Ja.
Und davor hatte ich auch erstmal Manschetten. Will ich das? Will ich, dass mich die Leute, dass ich auf der Straße erkannt werde? Wie gehe ich damit um? Und so.
Das sind Sie ja ganz anders als Ihre Mutter.
Ja.
Die genau das ja, glaube ich, sehr geliebt hat.
Ja, aber das habe ich ja schon mit 12, als ich angefangen habe zu arbeiten, war mir ja schon klar, dass ich das nicht will.
Mit 12? Gerade da denkt man doch, hier bin ich.
Nein, ich wollte immer mit ganz tollen Leuten ganz toll arbeiten. Aber der Rest hat mich nicht interessiert. Ich wollte nicht dieses ganze Pressezeug.
Ah. Okay, also eigentlich gar kein Traum vom Berühmtsein, sondern wirklich nur der Spieltrieb, der da...
Genau.
Interessant, aber dann...
Ja. Mittlerweile bin ich da natürlich gelassen und locker und erkenne auch das Positive daran.
Ja.
Also weil zum Beispiel... Durch die Prominenz, die ich ja durch die Kommissarin bekommen habe, dadurch sind die Liederabende voll.
Ja.
Ja, also dadurch gehen die Leute ins Theater und sagen, ja, wollen wir mal sehen, was die da macht, die Kommissarin oder so. Mhm. Und dann kriegen sie etwas zu sehen, was sie wahrscheinlich so gar nicht erwartet haben. Mhm. Also und so weiter.
Also da waren Sie sich schon gleich im Klaren, die kommen halt auch mal, um die Kommissarin zu gucken.
Natürlich.
Und nicht, weil sie jetzt zum Beispiel Mascha Kalikow oder
sowas
schon...
Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Also dafür ist ja auch gut, Bekanntheit einzusetzen.
Ja. Jetzt haben Sie vorher Fassbinder angesprochen, der gesagt, also dieses Fremdeln mit dem Fernsehen, Sie waren mit Werner Herzog liiert, Ihre Tochter, er ist der Vater Ihrer Tochter, jetzt habe ich es. Hat er Sie gewarnt? Vor dem Fernsehen?
Nein.
War er tolerant? Weil er ja eigentlich da nicht sich, glaube ich, gesehen hat oder
sehen wollte.
Ja, aber der
hat sich da
nicht
eingemischt. Ja? Der hat sich da nicht eingemischt.
Nee, nicht einmischen, aber man kann ja freundschaftlich drüber reden.
Das war damals so. Das war sozusagen so ein, das wusste man, dass man das nicht macht.
Ja. Und dann haben sie es, ich sag mal, 31 Fälle gelöst oder bearbeitet. Fälle, ja. 14 Jahre lang.
Ja.
Wenn Ihnen das jemand gesagt hätte zum Start, das hätten Sie nicht unterschrieben, oder? So eine lange Zeit?
Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht, weil als ich jung war, wenn man jung ist, denkt man ja anders.
Mhm.
Und ich habe ja so, als sogar, als ich 17 war und dann Ivan Nagel, der Intendant des Schauspielhauses, gesagt hat, er will, dass ich fest ans Theater komme zu ihm,
ja,
habe ich gesagt, gut, aber ich mache nur Einjahresverträge.
Mhm.
Weil ich wollte mir den Raum für die Filmerei freilassen. Ich habe 2 Monate mir in diesem Vertrag honorarfreien Urlaub reinschreiben lassen. Und ich wollte auch immer die Möglichkeit haben, auch wieder wegzugehen.
Ja.
Das war sehr geschickt von mir, ohne dass ich das wusste, weil ich dann jedes Jahr meine Gage vergrößert habe.
Konnten Sie gut verhandeln dann, oder?
Nein, aber das war irgendwie, ja, irgendwie das, ich hatte dann ja auch eine Agentur und die haben das dann irgendwie auch irgendwie ganz gut gemacht. Ich muss sagen, dass ich damals sehr gut bezahlt war mit meinen 17 Jahren.
Mhm.
Also ich kriegte mehr als alle anderen, die 25 waren.
Ja.
Oder so, das waren ja die, das war ja das Anfängeralter.
Ja. Wussten die anderen das, dass sie so gut verhandeln oder gute Verträge hatten?
Ich glaube nicht, aber das ist ja auch so eine, und das meine ich vielleicht mit Naivität, die ich auf jeden Fall damals hatte. Klar hatte ich die damals, dass es auch ein Schutzraum ist, weil ich mich überhaupt um sowas nicht gekümmert habe.
Ja.
Auch nicht um Konkurrenz, da ich selber kein konkurrenzempfindender Mensch bin, habe ich mich auch, kam ich gar nicht auf die Idee, dass irgendjemand eine Konkurrenz zu mir empfinden könnte.
Da bin ich mal hängen geblieben. Sie haben gesagt, Sie haben in Ihrer ganzen Karriere nie die Ellenbogen gebraucht.
Genau.
In einer Branche, in der es doch auch mal ein bisschen hässlich zugehen kann,
ja, nee,
weil der Kuchen ja nicht unendlich groß ist und so. Ja. Nie das, nie.
Nee. Aber ich kann ja auch kleine Rollen spielen.
Ja.
Und das kann auch manchmal sehr schön sein.
Ja.
So, also wenn man bei Fassbinder eine kleine Rolle spielt oder bei Peter Zadek oder Herzog oder so, natürlich nicht nur, aber das kann man natürlich, wenn man oft große Rollen spielt, kann man auch mal sehr gut eine kleine spielen und den anderen die erste Reihe lassen.
Das haben Sie geschafft. Ich meine, viele schaffen das nicht. Die, die sagen dann, ich bin und muss und klein geht nicht mehr.
Das ist ja auch wiederum eine andere Herausforderung.
Mhm.
Weil eine kleine Rolle, da musst du halt in dieser kurzen Zeit absolut präsent sein und das alles hinkriegen, wofür die große Rolle 2 Stunden hat.
Mhm. Interessant.
Ja.
In jüngster Zeit haben Sie mir unheimlich gefallen in einer kleinen Rolle, die Mooshammer Liesel in den Weberhofer Krimis. Ja. Ist ja unfassbar.
Ja.
Also auch so mit ein bisschen Mut zur Hässlichkeit.
Und wie? Ja. Ja.
Die sah recht kreislich aus.
Die sah recht kreislich aus,
ja. Aber fantastisch.
Die sah kreislich.
Ja, die ist genau.
Charakter kreislich.
Ja. Aber das hat doch Spaß gemacht,
total,
oder?
Total.
Ja.
Superschön.
Und natürlich auch schön, dass Sie da mit Sebastian Betzel, der ja im Tatort Ihr Assistent war oder Ihr Co-Kommissar.
Erst Assistent und dann Co-Kommissar.
Und dass Sie sich da wiedersehen, das ist doch sicher auch schön
gewesen. Sehr schön. Wir sind ja auch befreundet seitdem. Wir mögen uns wirklich gern.
Ja. Ja. Und wenn ich das aber richtig rausgehört habe damals, als es zu Ende ging mit dem Tatort, war ja auch Ihre Entscheidung aufzuhören. Da war keine große Trauer, da ging es einfach weiter. Oder hatten Sie dann wieder Phasen, wo Sie dachten, Mensch, hätte ich diesen Tatort noch? Das wäre eigentlich...
Nee, es kam sofort Lena Lorenz.
Ah, okay.
Es kam noch, glaube ich, in dem Jahr, als ich den letzten Tatort drehte.
Mhm.
Aber da wusste ja keiner, dass das so in Serie geht.
Ja.
Das war sozusagen, das war der Pilot.
Ja.
Und da hat man gesagt, na, gucken wir mal. Mhm. Ich mochte das Drehbuch sehr gerne. Und hatte ein bisschen eine andere Vorstellung, wie das sozusagen eigentlich so zubereitet wird.
Ja.
Ein bisschen schon,
ja.
Aber
rauer, also härter, nicht ganz so,
nicht ganz so fluffig, gefällig.
Nicht ganz so gefällig.
Nicht ganz so gefällig.
Ja,
ja. Also ich mag zum Beispiel, ich sag's jetzt einfach, diese Musik dann immer, diese, ich nenne sie Fahrstuhlmusik, die so über alles drüber geschmiert wird, ja. Das finde ich ganz schrecklich.
Ja.
Und ich habe davor, bevor ich Lena Lorenz angefangen habe, einen Film gesehen, der heißt Martha... Mary, Mary Martha May Marlane.
Mhm. Nie gehört.
Mary Martha May Marlane. Mhm. Ein unfassbarer Film. Also den kennt auch niemand.
Ja.
Und ich habe leider auch nie wieder was von dem gehört.
Mhm.
Und ich will jetzt gar nicht die Geschichte erzählen,
ja,
aber in diesem Film gibt es keine Musik. Und es ist mir erst aufgefallen, als es plötzlich eine Szene gab, wo diese Martha May Marlane eine Treppe hinuntergeht vom Haus in den Garten, so eine breite Treppe, und es ist ein bisschen kitschiges und da ist eine Musik drauf.
Ja.
Also perfekt eingesetzt,
ja,
so als Zitat. Ja. Und da habe ich gedacht, guck mal, da war ja die ganze Zeit keine Musik. Und das war so spannend. Ja. Da war einfach, das ist ein wunderberer Film.
Ja, es interessant, was Musik natürlich ausmacht, also ja, an Stimmungen und ich nehme an, bei Lena Lorenz zeigt uns natürlich auch, wird schon gut gehen. Ja,
ja, aber es ist manchmal dieses, auch so eine Soße.
Ja.
Ich möchte jetzt gar nicht dem Musiker zu nahe treten, weil das hat mehr mit der Musikredaktion zu tun.
Ja.
Sage ich jetzt mal ganz gehässig.
Ja, ja.
Meine ich aber nicht so.
Nee.
Das ist nur mein Geschmack.
Ja.
Mein Geschmack ist da anders.
Mhm. Ihr Vater war hat auch Filmmusik
mein
gemacht,
Vater
oder?
Mein Vater hat Filmmusik gemacht.
Ja.
Also der hat
Soße oder?
Nee, der hat schöne Songs komponiert,
ja,
auch für meine Mutter auch. Und der war ja auch lange in Stuttgart.
Ja.
Da Dirigent beim Rundfunkorchester, glaube ich.
Dachte beim BR?
Beim BR auch.
Ja.
Beim BR, dann war er in Stuttgart und in Berlin beim BIAS, glaube ich.
Ja. Haben Sie, also Ihre Mutter war ja eine ganz prägende Figur, Sie haben sich nachher auch nochmal mit ihr gekabbelt in einem Dokumentarfilm,
ja,
die Geschichte gab es ja auch, aber haben Sie zu Ihrem Vater dann noch ein inniges Verhältnis gehabt, auch in der Ferne, oder hat er dann keine große Rolle mehr gespielt, als Sie so losgegangen sind?
Mein Vater hat nie eine große Rolle gespielt, weil der hat sich ja getrennt, als ich 2 Jahre alt war. Das heißt, das, was ich von ihm mitgekriegt habe, war, wenn ich heute denke, ich manchmal eigentlich wie so ein Onkel, der einmal im Jahr kommt und uns zum Wiener Schnitzel einlädt,
okay,
und an Weihnachten Geschenke abgibt und ein oder zweimal uns irgendwie eingeladen hat zum Mondsee für 2 Tage, wo er Urlaub gemacht hat immer.
Okay.
So, also das klingt jetzt boshaft, ist aber gar nicht so sehr,
ja,
aber so ist es.
Aber kein
es
Vater.
Einfach so. Nein,
so,
kein Vater in dem Sinn. Aber wenn ich heute an ihn denke,
ja,
dann habe ich ein ganz warmes Gefühl zu ihm, komischerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist so.
Eine Heimeligkeit, die da dann
seltsamerweise, ja,
ja. Da haben wir es wieder.
Ja.
Und Sie haben mit Ihrer Tochter, wenn das noch aktuell ist, in Brandenburg,
ja,
ein altes Haus,
ja,
das renoviert wird, restauriert,
ja,
mit einem fantastischen Garten.
Ja.
Und das ist für Sie, glaube ich, so ein totaler Inspirationsort.
Ja.
Sind Sie da dann wirklich so mit der Hand in der Erde?
Aber
und
wie?
So, ja?
Ja, am besten mit dem ganzen Körper. Ja, da bin ich richtig in der Erde und da vergesse ich auch alles. Ich
ja,
nehme mir manchmal Arbeit mit und die nehme ich dann unausgepackt wieder zurück, weil ich es vergesse sofort.
Mhm.
Ich komme an mit meinem Auto, stelle es ab, ich steige aus dem Auto raus, lasse die Tür auf und bin sofort im Garten. Ich gehe gar nicht erst ins Haus.
Mhm. Kann man da richtig wohnen oder ist das mehr so Wochenende?
Man kann da richtig wohnen.
Ja.
Ja.
Und wie oft gönnen Sie sich da dann so?
Viel zu wenig.
Aha.
Viel zu wenig. Aber möglicherweise wird es mehr, wenn jetzt dieser vordere Teil des Hauses fertig wird, so dass wir dann Öfen haben und auch ja Öfen, das heißt, dass wir auch im Winter da sein können,
okay,
und vielleicht Weihnachten da verbringen können und so. Und dann wird es auch öfter, werde ich sicher öfter da sein. Und natürlich halte ich mir so, ich versuche immer in meinem Kalender, vorher trage ich mir mal ein, so da könnte man vielleicht mal so 2-3 Wochen eine Pause haben.
Mhm.
Kommt drauf an, wenn dann jetzt ein toller Film kommt, ist die Pause dahin. Aber mir fällt es schon sehr schwer abzusagen. Also wenn ich was gut finde. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber da entsteht jetzt wieder und dann haben wir das noch einmal hier. Dieses Heimelige ist da offensichtlich auch wieder voll, also im Entstehen oder schon da.
Ja.
Der Garten, das
ja,
Haus.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Das ist wunderschön da.
Ja.
Ich weiß nicht, es sind ja überall Kameras, aber ja, es ist mir auch egal.
Wir haben die Erkältung angekündigt und angesprochen.
So sitzen, aber
auch das als Mooshammerliesel. Darf man das alles machen? Ja. Ist doch keine Frage. Wir sagen es nochmal, mit Texten von Mascha Kalleko sind Sie jetzt unterwegs. Es ist eine tolle Musik.
Von Etas Kollo.
Ja, sollte man sich übrigens, wenn Sie die Möglichkeit haben, mal Etas Kollo zu hören, das ist wirklich großartig. Wirklich toll.
Fantastisch.
Ja. Ja, aus Sizilien haben Sie gesagt.
Ja, ne? Ja. Und da gibt es auch auf YouTube gibt's ganz tolle Auftritte von ihr in Sizilien. Mhm. Fantastisch.
Dann wünschen wir Ihnen hier viel Erfolg, aber vor allem viel, viel Freude und jetzt aber erstmal gute Besserung und vielen Dank, dass Sie trotz dieses Leidens so fröhlich hier waren. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ist mir auch. Vielen Dank.
Dankeschön. Eva Mattes im Promi-Talk. Und wenn Sie diese Folge gerade in der ARD-Audiothek hören, ein kleiner Hinweis, der Name der App ändert sich. Aus ARD-Audiothek wird ARD-Sounds. Sie finden natürlich alle Promi-Talk-Folgen in der neuen ARD-Sounds-App. Also schnell updaten und genießen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Da sind wir daheim.